The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 24. November. In einem Monat, im Übrigen, ist Weihnachten. Das Hauptproblem von Friedrich Merz ist nicht die junge, sondern die gereifte Union, sprich er selber. Auch wenn er verzweifelt Druck auf die anderen macht, gestern Abend zum Beispiel wieder live aus Südafrika.
Wir müssen uns hier alle bewegen, um zu einer guten Lösung zu kommen. Die SPD hat sich bereits bewegt, wenn ich nur mal an die kapitalgedeckte zusätzliche Altersversorgung denke. Das wäre früher so. Wir müssen uns alle in dieser Frage aufeinander zubewegen.
Aber die Blumen seiner Kanzlerschaft sind schnell verblüht. Eisblumen bedecken sein Fenster. Merz ist der Winterkönig, der in einer von ihm selbst erzeugten politischen Kälte zu versteifen droht. Hier ein paar Gedanken dazu. Erstens, Merz verfügt über Fakten, Wissen. Was ihm fehlt, ist die Empathie. Merz hat nämlich seine größte Fanbasis innerhalb der Union binnen weniger Wochen vor den Kopf gestoßen. Aus Freunden wurden Kritiker, aus Kritikern wurden Rivalen. Zunächst signalisierte er nämlich der jungen Union seine Unterstützung in dieser kontroversen Rentenfrage. Dann reiste er auf den Parteitag der jungen Union, und zwar in den Europapark nach Rust, ohne vorher nochmal die Absprache mit der Führung dort gesucht zu haben. Er umarmte die jungen Christdemokraten nicht, sondern er beleidigte sie.
Freunde, glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen? Wer bietet an das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein.
Um seinen Sturkopf zu befriedigen, weil er selbst gemerkt hat, der Auftritt hat gar nicht gesessen, flog er zurück nach Berlin und sauste direkt in das TV-Studio von Bericht aus Berlin, wo eigentlich der JU-Chef Johann Winkel auf dem Programm stand. Der musste, obwohl er schon auf dem Weg ins Studio war, wieder umdrehen auf der Straße. Es galt das Motto: Vorfahrt für Friedrich Merz.
Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend, Frau Engelke.
Zweiter Punkt: Merz ist Kanzler, aber ein geschickter Unterhändler ist er nicht. Noch bevor sein Fraktionschef Jens Spahn die heikle Rententhematik mit der Spitze der SPD-Fraktion neu besprechen konnte, tja, da hatte der Chef schon alle Verhandlungsoptionen zerstört. Er versicherte öffentlich seine Unterstützung für die SPD, für den Gesetzentwurf von Bärbel Baas und stellte sich damit klar an die Seite der Sozialdemokraten.
Und deswegen sage ich ja, ich werde mit gutem Gewissen diesem Rentenpaket zustimmen, wenn wir es im Deutschen Bundestag zur Abstimmung vorliegen haben, weil ich weiß, dass das der Beginn einer Debatte ist und nicht das Ende einer Diskussion sind, die wir in dieser Wahlperiode gemeinsam miteinander führen werden.
Spätestens damit war die Fachfrage zur Machtfrage geworden. Ihr oder ich, heißt es nun gegenüber den Jungen in der Union. Wer jetzt wenig Spielraum hat, ist der Fraktionschef, der bei Berlin direkt versuchte, das Beste aus dieser für ihn ja misslichen Lage zu machen.
Wir sehen die Sache, viele haben auch Sympathie in der Fraktion für das Anliegen der jungen Gruppe, aber wir sehen eben auch alle, das zeichnet ja Unionsabgeordnete aus, immer auch das große Ganze. Die Regierung als Ganzes muss regierungsfähig, muss handlungsfähig bleiben.
Drittens, Merz hat in seinem eigenen Kabinett sich eingemauert, weil er unbedingt der Außenkanzler sein wollte und da er auch keinen Nebenaußenminister der SPD akzeptieren wollte, gab er die strategisch wichtigsten Ressorts, das Finanzministerium, also die Kasse, und das Sozialministerium, das größte Budget, den Sozialdemokraten. Tja, damit ist er nicht mehr Herr im Haus, sondern ein abhängig Beschäftigter der SPD. Eingemauert zwischen den Sparvorgaben des Finanzministers und den üppigen Ausgabenwünschen der Sozialministerin besitzt er de facto keinen nennenswerten Spielraum. Zumal er sich selbigen auch im Koalitionsvertrag nicht gesichert hat. Vierte Anmerkung, der Kanzler wirbt für Reformen, die aber gar nichts bringen. Zu klein gedacht. Die Reformen des Friedrich Merz sind nämlich so klein, dass sie den Lauf der Dinge nicht verändern werden. Sein eigener Generalsekretär Carsten Lindemann, der weiß es nicht nur, der sagt es auch, dass es nicht reichen wird, diesen Koalitionsvertrag Stück für Stück umzusetzen. Lindemann bei der Vorstellung zu Systemversagen, Aufstieg und Fall einer großartigen Wirtschaftsnation.
Es wird nicht ausreichend, wenn wir Stück für Stück den Koalitionsvertrag abarbeiten hier und glauben, der Dimension der Probleme gerecht zu werden. Die Zeit rennt uns davon, das zeigt dieses Buch.
Und letzter Punkt, Merz besitzt keinen Plan B. Er rast mit großer Gefühlskälte, auch mit großer Kompromisslosigkeit, genau dahin, wo an der Wand steht, und zwar in Großbuchstaben, bis hierher und nicht weiter. Insofern bleibt ihm nur noch die Drohung mit der Vertrauensfrage. Das allerdings kann man nicht häufig machen, wie Markus Söder gestern zu Recht anmerkte in der ARD.
Nein, das wäre der völlig falsche Ansatz. Vertrauensfragen sind übrigens kein Element, Vertrauen zu stärken, sondern meistens die Vorstufe von Schlechterem.
Fazit: Friedrich Merz ist ein Mann von eisernem Willen und begrenzten Möglichkeiten. Er glaubt, an seiner Misere sei eine unglückliche Verkettung der Umstände schuld. Voltaire, der Philosoph, würde dem entschieden widersprechen. Zitat: Zufall ist ein Wort ohne Sinn. Nichts kann ohne Ursache existieren. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ein Appell, unterschrieben von Deutschlands führenden Ökonomen, fordert die Regierung auf, das geplante Rentengesetz abzuräumen. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm spricht dazu jetzt gleich mit uns im Podcast.
Es werden sich immer mehr junge Leistungsträger diesem System entziehen, zum Beispiel dadurch, dass sie auswandern.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß ganz genau, was in dieser Woche an der Wall Street ansteht. Und bei den Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg gibt es Neuigkeiten. Außerdem ein Truthahn, eine Truthahn-Lady, belustigt die New Yorker. Die große R-Frage, also das Rentenpaket, treibt nicht nur die Politiker um, sondern auch Deutschlands führende Ökonomen. In einem Appell wenden sich 22 namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an die Regierung. Man solle das geplante Rentenpaket bitteschön zurückziehen. Es sei nicht nachhaltig und gehe zulasten der Jüngeren. Unterschrieben haben unter anderem Clemens Fuß, Monika Schnitzer, Bert Rürup, Moritz Schulerig und auch Lars Feld. Der hat sich schon vorab klar positioniert im Pioneer Ökonomie Briefing, befragt von meiner Kollegin Josie Müller.
Das Rentenpaket sorgt derzeit immer noch für den größten Streit. Sozialministerin und SPD-Co-Vorsitzende Bärbel Baas meinte, wer gerade die Koalition gefährdet, sitzt in der Union. Sie verstehe das Problem nicht, das die junge Gruppe der Union mit dem Rentenpaket hat. Die Koalition habe schließlich fest vereinbart, es so zu verabschieden, wie es vorliegt. Herr Feld, Herr Haukapp, möchten Sie Verständnishilfe hier an dieser Stelle leisten oder ist es nicht in Wirklichkeit so, dass hier unter dem Deckmantel der Ahnungslosigkeit Politik auf dem Rücken des Koalitionspartners gemacht wird?
Meines Erachtens gilt Letzteres. Die SPD ist ja diejenige, die sich hier gar nicht bewegt, nicht einmal ein kleines Jota. Und insofern ist der Vorwurf, wie das so schön heißt, vornehm wohl feil. Es sind die Jungen in der Unionsfraktion, die junge Gruppe, die ein Element festgestellt hat in diesem Entwurf für das Rentenpaket, das eben auch schon eine Vorprägung der Kosten für die Rente ab 2031 enthält. Sie haben damit auch etwas aufgenommen, was Clemens Fuß und ich in der FAZ aufgeschrieben haben. Und insofern muss man klar sagen, dass die junge Gruppe absolut recht hat. Sie will ja gar nicht mal das ganze Rentenpaket kippen mit all den unsinnigen Maßnahmen, die darin enthalten sind, sondern sie will eigentlich nur sicherstellen, dass man sich an den Koalitionsvertrag hält und im Gesetz nicht über das Jahr 2031 mit den Wirkungen hinausgeht. Was an anderen Stellen natürlich auch nicht ganz korrekt ist. Aktivrente oder Mütterrente wirken ja auch über 31 hinaus. Aber die Haltelinie ist nun mal ein besonders teures Element. Die Kosten treten insbesondere auf ab 2029. Im Vergleich jetzt zum Status quo sind das dann Mehrkosten von 115 Milliarden Euro. Da habe ich schon den einen oder anderen gehört. Wir haben letztes Mal ja schon mal drüber diskutiert. Herrn Söder, jetzt zuletzt Herrn Lauterbach, die meinten, das sei ein Kinkerlitzchen. Da finde ich dann schon, dass auch das Gefühl für finanzielle Größenordnung verloren geht, wenn man sich also in solche Äußerungen begibt.
Veronika Grimm ist Professorin an der Technischen Universität Nürnberg und sie ist eine der 5 Wirtschaftsweisen. Und sie ist eine der Mitunterzeichnerinnen dieses Appells. Wollen wir doch mal hören, was diese Frau uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Frau Professor Grimm.
Hallo, Herr Steingart.
Sie stellen sich zusammen mit anderen Professorinnen und Professoren gegen die Rentenpolitik der Regierung. Was, Frau Grimm, ist Ihr wichtigstes Argument?
Ja, das wichtigste Argument ist, dass die Rentenpolitik in die vollkommen falsche Richtung läuft. Die Bundesregierung zeigt schon in ihrer Finanzplanung, dass überhaupt keine Spielräume im Haushalt sind. Und jetzt möchte man eine Rentenplanung vollziehen, die noch weitere 200 Milliarden Euro bis 2040 kostet. Das kann nicht aufgehen. Das geht auf Kosten der jungen Generation. Die Investitionen werden verdrängt. Also man erzwingt so quasi die Zweckentfremdung der zusätzlichen Verschuldungsspielräume und rennt natürlich in eine Situation, in der am Ende die Jungen die Zeche zahlen.
Aber wer ist der Gewinner dieser Operation? Ist das Ziel dieser über 200 Milliarden zusätzlich der jetzigen Rentnergeneration was zukommen zu lassen?
Ja, der Gewinner ist hier in dem Fall tatsächlich niemand, weil wir die Tragfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung in einem Maße gefährden, dass am Ende die Renten eben nicht sicher sind. Und man verspricht so den Leuten eben etwas, was man am Ende nicht halten können wird. Es wird natürlich diese 4 Jahre, die die aktuelle Regierung möglicherweise im Amt ist, noch gut gehen. Aber die Nachfolgeregierungen haben eben dann das Problem. Und es werden sich immer mehr junge Leistungsträger diesem System entziehen, zum Beispiel dadurch, dass sie auswandern. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Dazu darf man es nicht kommen lassen.
Nun dachte ich am Anfang der Regierung Merz, dass der Mann kommt aus der Wirtschaft, der kommt vom Kapitalmarkt und hatte eigentlich immer das Backing auch der Ökonomen in Deutschland. Und jetzt stellen sich so viele, eigentlich fast alle, die man kennt, 22 gegen ihn. Was ist da passiert, würden Sie sagen?
Ich glaube, man muss davon wegkommen, dass man sich immer weiter über die Zeit retten will. Wir haben ja eine Situation, in der es aufgrund der Bevölkerungsvorausberechnungen komplett absehbar ist, dass das Ganze nicht mehr aufgehen wird. Wir hatten am Anfang der gesetzlichen Rentenversicherung, also in den 50er, 60er Jahren, hatten wir 5 Erwerbstätige ungefähr auf einen Rentner. Jetzt sind es noch 2,5 Erwerbstätige auf einen Rentner und es wird noch schlechter, das Verhältnis. Und das führt natürlich dazu, dass das Ganze nicht mehr finanzierbar ist und man müsste ganz dringend umsteuern, die Tragfähigkeit des Systems eben erhalten und auf der anderen Seite kapitalgedeckt zusätzlich anspannen, also den Menschen diese Möglichkeit eröffnen. Und dafür brauchen die Menschen natürlich auch Spielräume. Wenn die Rentenbeiträge immer weiter steigen, dann ist es natürlich nicht möglich, von den Menschen abzuverlangen, dass sie zusätzlich am Kapitalmarkt für die eigene Alter ansparen. Und wenn der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung immer weiter ansteigt aufgrund dieser Rentenpolitik, dann hat der Staat auch keine Spielräume, um die kapitalgedeckte Rentenversicherung zu fördern. Deswegen muss man da dringend umsteuern. Und man sollte dieses Rentenpaket einfach zurücknehmen und nochmal ganz neu nachdenken.
Aber alles, was Sie jetzt sagen, das weiß doch der Friedrich Merz auch, oder nicht?
Ja, das ist schon seit langem bekannt. Auch die wirksamen Maßnahmen sind schon seit langem bekannt. Es wird eben auch in der Politik viel zu viel über Maßnahmen geredet, die eben am Ende nicht helfen. Zum Beispiel die gesetzliche Rentenversicherung gar nicht finanziell entlasten. Die wirksamen Maßnahmen sind eben leider die, die auch hier und da ein bisschen wehtun. Und je früher man agiert, desto weniger belastend ist es eigentlich. Also zum Beispiel eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die längere Lebenserwartung ist jetzt keine drastische Maßnahme, sondern das erhöht nach dem Jahr 2031, wenn das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre angestiegen ist, eben das Renteneintrittsalter immer um wenige Monate pro Jahr. Nachdem, wie die Lebenserwartung steigt. Und das ist nicht drastisch, aber es führt eben dazu, dass das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Rentnern ausgewogener bleibt. Und
ja, leuchtet ja auch eigentlich ein, wenn wir länger leben, dass man dann auch länger arbeiten muss, also jedenfalls nicht in die umgekehrte Richtung gehen kann. Das heißt aber klipp und klar, Frau Grimm, Sie sind bei den Jungen.
Ich bin bei den Jungen und bei den Alten, weil auch für die Alten, die Menschen, die im Ruhestand sind, muss ja gewährleistet sein, dass die Rente wirklich sicher ist. Und deswegen können wir kein System aufstellen, wo eben die Tragfähigkeit in einem Ausmaß verloren geht, dass am Ende die Rente nicht sicher ist und man drastische Einsparmaßnahmen in den 2030er Jahren braucht. Man braucht ja auch die Planbarkeit. Also man muss es jetzt schon vorausschauend machen und muss den Menschen jetzt sagen, welche Anpassungen sind denn nach 2031 notwendig, damit man zum Beispiel jetzt auch noch kapitalmarktbasiert zusätzlich vorsorgen kann, wenn man meint, das wäre sinnvoll in der eigenen Situation. Wenn man in den 30er Jahren abrupt einsparen muss, dann ist das natürlich schon total problematisch für die Rentnerinnen und Rentner, weil dann haben sie ja gar keine Chance mehr, sich auf diese Situation einzustellen.
Das heißt aber, Ihr Rat an die Regierung, an SPD, CDU, CSU, das Ding jetzt komplett zurückzuziehen.
ja, das war einfach eine ungünstige Entwicklung, die sich da vollzogen hat. Jeder hat so ein paar Dinge vorgeschlagen, die am Ende alle Geld kosten. Sowohl die Haltelinie kostet sehr, sehr viel Geld, die Mütterrente kostet sehr, sehr viel Geld und kommt eben gar nicht den Armen zugute, weil die bedürftigen Mütter, denen wird das ja mit der Grundsicherung verrechnet. Also kommt die Mütterrente nur denen zugute, die eben relativ hohe Renten haben. Und das ist auch keine soziale Maßnahme. Und die Aktivrente, die wird am Ende keine Einsparungen bringen, weil es bei den Alten, die schon arbeiten, ziemlich viele Mitnahmeeffekte gibt. Die zahlen dann weniger Steuern. Das ist positiv für die Betroffenen. Aber es ist eben auch keine Maßnahme, die die Tragfähigkeit der Rentenversicherung erhöht. Und die Frühstartrente kostet auch Geld. Also man hat hier verschiedene Maßnahmen, die alle Milliardenkosten zusammengeschmissen und bewegt sich da eben in eine Richtung, die am Ende nicht finanzierbar ist.
Nun kennen Sie auch die Politik. Das Ding läuft jetzt auf einer ganz anderen Schiene. Aus einer Sachfrage ist eine Machtfrage geworden. Der Kanzler hat der SPD-Vorsitzenden schon zu verstehen gegeben, dass er seine Leute zur Raison bringen will, notfalls mit der Vertrauensfrage. Was würden Sie den Jungen raten, politisch gedacht, Frau Grimm? Das Ding ist so wichtig aus Ihrer Sicht, dass man hier auch eine Regierung platzen lässt? Oder ist das eine Thematik, die auch noch später geregelt werden kann, weil Sie sagen, jetzt darf diese Regierung nicht in die Luft fliegen?
Ja, ich glaube, dass das noch später geregelt werden kann, ist eine ziemliche Illusion. Wir haben ja schon mal gesehen bei der Schaffung der Verschuldungsspielräume, dass man genau die falsche Reihenfolge gewählt hat. Erst hat man die Schuldenspielräume eröffnet und dann hat man versprochen, jetzt kommen Reformen. Natürlich kommen die Reformen nicht, weil ja der Druck, die Reformen umzusetzen, einfach nicht mehr da ist. Und wenn man jetzt erstmal diese Rentenreform umsetzt und den Menschen noch mehr Leistungsansprüche verspricht, wie soll man die denn dann wieder zurücknehmen? Also das wird nicht funktionieren. Und ehrlich gesagt ist eigentlich höchste Eisenbahn, dass man durch eine wirksame Reformpolitik den extremen Rändern den Zahn zieht. Anders wird es nicht gehen. Wenn man so weitermacht, wird man das Land immer mehr vor die Wand fahren und die Kritik an der Regierung seitens rechts und links ist dann berechtigt und man wird immer weiter in die Enge getrieben werden. Also ich glaube schon, dass man jetzt hier auf welche Weise auch immer schaffen muss, dieses Paket zurückzunehmen und nochmal neu drauf zu gucken und zu verhandeln und wirklich mit dem Blick auf die Tragfähigkeit, weil wir haben aktuell schon jetzt keine Spielräume mehr im Haushalt, trotz dieser immensen zusätzlichen Verschuldung.
Das heißt, Sie sagen den jungen Leuten in der Union, das sind die Abgeordneten der jungen Gruppe in der Unionsfraktion, Sie sagen denen klipp und klar, lasst euch hier nicht ins Boxhorn jagen. Entweder müsst ihr das jetzt durchziehen oder danach wird's nichts werden. Lasst euch nichts vom Pferd erzählen.
Nein, ich sage das vor allen Dingen auch den Alten. Ich glaube, die Alten in den Fraktionen müssen jetzt auch ihrer Verantwortung gerecht werden. Also da die Schuld für ein Scheitern der Koalition den Jungen zuzuschieben, das würde ich eigentlich nicht so sehen, sondern diejenigen, die das entscheiden, müssen hier einfach im Sinne des Landes entscheiden. Und das, was da gemacht wird, ist eben eine Politik, die das Land am Ende vor die Wand fährt. Insofern muss man da durchaus aus der Machtfrage wieder eine Sachfrage machen, eben auch an der Spitze der Politik.
Tja, Frau Grimm, danach kann nichts mehr kommen. Klare Einschätzung der Lage am frühen Morgen. Ich bedanke mich dafür. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da schaut man heute Morgen nach Genf, wo nämlich verhandelt wird zur Ukraine oder besser vorverhandelt. Denn nur mit Vertretern von Europa, der Ukraine und der USA ist noch kein Frieden zu machen. Irgendwie fehlte da noch wer. Vorab war das ganze Wochenende ein 28-Punkte-Plan durch die Medien gegeistert, der aber wie eine Wünsch-dir-was-Liste aus dem Kreml klang. Zum Beispiel gab es da die Abtretung großer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Verkleinerung der ukrainischen Armee, klar, und den Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft. Am Abend trat der amerikanische Außenminister Marco Rubio vor die Presse und verbreitete Zweckoptimismus. Die Gespräche würden gut laufen.
I think the takeaway from it is, I think this is a very, very meaningful, I would say, probably best meeting and day we've had so far in this entire process.
Und in der Nacht hat er sich dann nochmal zu Wort gemeldet und das klang dann so.
I wanted to make you aware that we've made progress. I simply don't want to do anything that sets us back in that regard. But I can tell you, we've made substantial progress. Today was the best day we have had in our entire 10 months of working on these issues.
Fazit, das Treffen in Genf ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zu einem Frieden. Zumindest darf man das heute Morgen hoffen. Immerhin, der Westen weiß jetzt, was er will.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das kann uns keine besser erklären als unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York. Sie weiß, was an der Wall Street diese Woche ansteht. Also, ab zu ihr nach New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, die Anleger an der Wall Street starten eine kurze, aber trotzdem wichtige Woche. Durch Thanksgiving ist ja der Handel am Donnerstag komplett geschlossen und am Freitag nur verkürzt. Das nimmt etwas das Tempo raus, aber nicht die Themen. Nach den Kursverlusten der letzten Woche nutzen viele die Pause, um neu zu sortieren. Wie robust ist die US-Konjunktur wirklich und wie geht es nach der ersten Zins- und Datenflut weiter? Im Fokus stehen ein paar große Quartalsberichte, besonders spannend werden die Zahlen von Alibaba, Dell und dem Landmaschinenhersteller Deere, die ja auch Einblicke in E-Commerce, PC-Nachfrage und die globale Industrie liefern. Parallel dazu wird der US-Datenkalender nach dem Shutdown wieder voller. Am Dienstag kommen die nachgereichten Einzelhandelsumsätze und Erzeugerpreise für September. Am Mittwoch folgen dann noch weitere Industrie- und Konjunktursignale. Also für die Börse heißt das, trotz Feiertagsruhe können Zahlen und Daten nochmal für Bewegung sorgen, vor allem wenn die Konsum- und Investitionsbereitschaft vor dem Weihnachtsgeschäft besser oder schlechter ausfällt als erhofft, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass aktuell das Wunder von Manhattan gefeiert wird und es ist ein Truthahn. Genauer gesagt ein weiblicher Truthahn, alleinstehend, einzigartig und wunderschön. Eine wilde Truthenne, die in New York derzeit alle Blicke auf sich zieht. Die Truthenne heißt Astoria. Sie lebt in Downtown New York. Sie ist der einzige wilde Truthahn der Stadt und lässt sich von Anwohnern bestaunen. Ihr Lieblingsort, The Battery Park Anlage auf der Südspitze Manhattans. Und dort stolziert sie umher, wo die Touristen sonst mit den Booten zur Freiheitsstatue übersetzen. Astoria ist benannt nach der Nachbarschaft in Queens, in der sie zum ersten Mal gesichtet wurde. Sie lebt komplett für sich allein, soweit man das überblicken kann. Sie hat keine Truthahn-Clique, auch kein Truthahn-Casanova, der um sie wirbt. Und das ist für wilde Truthähne eigentlich ungewöhnlich, denn unweit ihres aktuellen Reviers auf Staten Island, dort leben viele Truthähne. Und zwar miteinander in größeren Kolonien. Und gerade im Spätherbst ist die Spezies immer im Schwarm unterwegs. Die Hennen und Hähne graben dann Seite an Seite nach Würmern, bis sich die männlichen Tiere am Ende darum streiten, wer denn den größten bekommt. Aber das sind nicht Astorias Sorgen. Vielleicht will sie auch lieber der alleinige Star der Stadt sein. Sie flog über den East River. Und das wiederum ist eine beeindruckende Leistung für einen Truthahn. Normalerweise legen diese Tiere nur wenige hundert Meter zurück. Doch wie es scheint, ihr Motor war die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem Trubel von New York und nach Aufmerksamkeit und Bewunderung. Und jetzt bekommt sie all das. Der Battery Park wirkt wie ihr persönlicher Laufsteg. Und weg von dort möchte sie offenbar auf gar keinen Fall. Sie ist jetzt der Star von New York. Make my wish come true. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.